Herzlich willkommen bei
«Techbau Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 239 mit mir und Philipp Rüegg, mit Michelle Brändle.
Hallo.
Am Luca Fontana.
Hallo.
Und am Florian Baducci.
Salve.
Mit der schnittigen Taxi-Driver-Frisur, die ihr alle nicht seht. Aber ihr gehört hoffentlich seinen Style jetzt raus in dieser Folge. Ja, wir reden heute über den Launch oder das Launch-Debakel oder den Papier-Launch von der neuen Nvidia-Grafikkarte. Dann über 25 Jahre die Sims. Dann über die Rückkehr von der Vampirjägerin Buffy. Und über nochmal eine Rückkehr. Es gibt ganz viele Rückkehrer gibt's heute. Fantastic Four gibt es einen neuen Film. Und Jurassic World. Oder einfach Jurassic Park gibt es einen neuen Film. Er heißt Jurassic World Rebirth. Das rollt einem so, so schön von der Zunge. Dann reden wir über Mrs. Davis, eine Serie, die ich gesehen habe und ihr auch schauen müsst. Und über Kingdom Come Deliverance 2, das Game, das ich zockt habe und ihr auch zocken müsst, aber sicher nicht macht, weil es 100'000 Stunden lang ist. Aber es ist gut. Ich empfehle es euch dann nachher. Also gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit unserem Programm.
News.
News aus der Tech-Welt. Nvidia hat neue Grafikkarten vorgestellt, über das haben wir ja schon geredet. Und jetzt hätten wir sie eigentlich können kaufen, letzte Woche, wo wir den Podcast aufgenommen haben. Ja, aber es ist nicht so gekommen, wie man es erhofft hat. Aber es ist so gekommen, wie man es befürchtet hat. Genau, weil Punkt 3 wäre das eigentlich losgegangen. Das hat man gewusst, dass man dann die Nvidia RTX 5080 und 5090 könnte kaufen. Und wir haben es auch versucht. Wir sind nicht das vierte dort und gewartet und F5 gedrückt. Aber es ist einfach nichts passiert, zumindest auf Digitec. Bei gewissen anderen Shops hätte man es kaufen können. Aber ich glaube, mit dem gleichen Endresultat, dass man nämlich nichts bekommt. Und ja, der Grund war, es sind einfach praktisch keine Grafikkarten rum gewesen. Und das hat ein bisschen erinnert an die letzten paar Launches von diesen
Nvidia-Grafikkarten. Alle wahrscheinlich, oder?
Hey, ich weiß nicht, wenn das... mal mit dem Corona-Ding hat das angefangen. Früher hatte ich das Gefühl, es war nicht so dramatisch gewesen. Also bei der 30er-Serie mag ich mich genau noch erinnern. Das war in der Corona-Zeit gewesen und dort ist auch... Dort habe ich einfach alle, jede, die ich bekomme, habe ich versucht zu kaufen und dann alle anderen storniert und irgendeine. Du bist einfach zufrieden gewesen mit der, die du bekommen hast. Und, aber eben, selbst warst du in Corona gewesen. Hast du irgendwie gefunden, ja? Das ist halt so, Chipknappheit. Und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, das kommt gut. Und ich habe das Gefühl, Nvidia hat, glaube ich, im Vorhinein auch gesagt, das ist eigentlich alles, das läuft schon, sie haben genug. Habe ich gemeint, haben sie gesagt. Weil jetzt sagen sie, nein, kurz vor dem Launch haben sie gesagt, es wird dann zu wenig haben. Genau, aber auch bei uns sind natürlich die Kunden piss, weil es nichts gehabt hat. Und Kevin hat dann den Lukas Franziskus interviewt von der Category, wo das bei uns abwickelt. Und ja, schon interessant. Vieles, das habe ich auch nicht gewusst, vieles läuft ja wirklich vollautomatisch bei uns in diesem System. Also Preise und Lagerbestände und so, das kommt halt automatisch rein. Und sie können gewisse Sachen halt dann gar nicht beeinflussen. Und er hat eben gesagt, die sagen schon online gewesen, am 3. Aber halt, sobald die es hat wirklich weniger als 100 Stück gehabt, ich glaube, über beide hinweg. Und das ist auch nichts, oder?
Ja, ja. Vor allem, wenn du die hohe Anfrage, Nachfrage bedenkst, das ist nichts.
Und es verteilt sich dann ja noch auf die Modelle, oder? Also, dann hast du irgendwie, ja. 20 Modelle und dann hast du von dieser 5, von dieser 10, von dieser 3. Das ist irgendwie so. Und bei uns ist es halt so, dass dann. Produkte werden ganz wieder offline genommen, sobald ein paar Bestellungen drüber sind über den Lagerbestand. Das machen halt andere Shops nicht so. Die lassen halt einfach, du kannst einfach bestellen, so viel du willst.
Ja, und dann bist du halt extrem im Rückstand und nachher haben die Leute auch keine Freude, wenn sie quasi bestellt hätten, aber nie etwas kommt natürlich. Und bei uns fangen sie so ein bisschen ab, glaube ich.
Ja, vor allem, eben, du hast das Gefühl, ja, ich habe es ja bestellt, dann wird es ja schon gehen und vielleicht warte ich ein bisschen länger, aber du bist vielleicht irgendwie Platz 300 und dann wartest du Wochen und Monate und dann kommst und sagst, ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht noch an einem anderen Ort gesucht, ob ich dort etwas auch noch bekomme. Und weil ich aber nichts bekomme, oder das Gefühl kann ich sehr gut dran, habe ich das nicht gemacht. Oder darum, es macht schon Sinn, glaube ich, dass man das nicht einfach automatisch, also eben, dass man es nicht offen lässt und irgendwo mal sagt, okay, jetzt kann man nicht bestellen, weil wir sind so derart jetzt schon
derart hinten drin. Aber ich meine, bei so einem, wenn du ein bisschen in der Szene drin bist, ich bin ja nicht mehr so im Game, aber
ich bin nicht mehr so eine Szene,
aber ich erinnere mich an die PS5, im 2019, wo man schon gewusst hat, das wird eine unglaubliche Verknappung geben. Und da schaust du auf jeden. Da musst du dich selber so gut auskennen, dass du weißt, ich schaue an verschiedenen Orten, weil das kann passieren. Weil genau darum habe ich meine am Launchday gehabt, weil ich habe meine PS5 bei einem absoluten Mega-Boomer-Laden bestellt. Nicht bei uns, beziehungsweise damals ist das noch gar nicht bei uns gewesen, weil ich noch nicht da geschafft habe. Weil ich gewusst habe, Galaxus wird überrennt. Oder? Ist der Nummer 1 Shop in der Schweiz, garantiert werden sehr viele da bestellen. Also bei
ich meine, es ist ja krass, dass du sie ein Jahr vor Release hast können kaufen. Da bist du natürlich früher dran gewesen. 2019.
Das war 2020.
Ja.
Ehrlich?
Du hast sie einfach bei PlayStation geklaut.
Gerade vom Fördermann zum
Weg. In China hat man Lastwagen gehabt.
Aber weiss da jemand bei der 40er-Serie? Man weiss ja, dass die 40er-Serie eigentlich etwa gleich gut ist oder halt nicht viel schlechter. Dass man wie auf den zurückgreifen kann. Aber dort gibt es auch noch nicht viel mehr, oder?
Hey, nein, genau, das ist noch ein anderes Problem. Oder? Warum... Ich kann es jetzt schon sagen. Warum hat es überhaupt so wenig? Oder? Also so richtig weiss man es nicht. Man weiss aber, dass Nvidia hat die Produktion von der 40er-Serie schon letzten Sommer eingestellt. Also sie werden nicht mehr produziert. Ja.
Okay.
Mhm. Und darum sind die einfach werden dann verknappt. Ja, und Gründe sind halt was auch immer. Man hat keine Lust, man will eine künstliche Verknappung machen. Keine Ahnung, oder? Das weiss Nvidia.
Und also hat es nicht allenfalls auch wirklich einfach damit zu tun, damit, dass man bei Nvidia auf die ganzen AI-Chips setzt im Moment?
Ich glaube schon, weil der Privatkonsument ist natürlich ein bisschen, sagen wir jetzt, wie weniger wichtig oder weniger gewichtet.
Oder es hat einfach viel, also es sind zwar die scheiß teuersten Grafikkarten, die es gibt, aber sie haben einfach noch mehr Margen auf die AI-Chips, oder?
Ja, das ist
richtig. Extrem ihre Kapazität auf das ausrichten und sagen, ja, tja, dann verkaufen wir ein paar Grafikkarten weniger. So what? Wir machen viel, viel mehr Gewinn mit den AI-Chips und das ist auch für uns viel wichtiger. Und ich glaube, das ist ein bisschen so die Konsequenz, ein bisschen, die man jetzt spürt.
Das ist, genau, sie sagen das nicht, aber das ist der offensichtlichste Rückschluss, den man machen kann, oder? Dass sie, genau, wie du sagst, es ist auch so, dass es gibt zum Beispiel auch so die Workstation-Karten für einen so Quadro, shit, wie haben sie geheißen? Ich weiß gar nicht mehr, aber sie heißen jetzt sowieso anders. Aber die kosten auch 4.000, 5.000 Franken, oder? Und ich meine, auch wenn die Karten jetzt sind, die auch schon 2.000, 3.000 Franken. Aber die sind, das ist der Verkaufspreis, der normale, ist dort bei 4.000, 5.000 Franken. Und der Punkt ist, die werden ja da bei TSMC, oder heisst es, bei dem Chiphersteller, werden die produziert. Und du kannst, man sagt ja, dem aus dem DAI. Also du hast einfach wie. Ich glaube, bei den CPUs ist es das Gleiche. Du hast wie so einen, wenn du die herstellst, gibt es einfach einen gewissen Yield. Oder? Also, wie viel das wirklich rauskommt aus einer Produktionskette. Oder? Und zum Beispiel kannst du auch die 5080er, die kannst du effizienter herstellen. Oder? Also, du kannst aus dem gleichen Herstellungsprozess hast du mehr 5080er als 5090er.
Weil halt schnell die Leistung abfällt, oder? Von den Chips je nach Prozess.
Ich weiss nicht, welche technisch
weiss. Ja, oder unbrauchbar werden.
Eben, ja, genau. Es sind immer so filigranisch passiert.
Genau, ja. Und genau. Und dann ist es natürlich eben so, dann machst du natürlich, setzt du auf das, was am effizientesten ist. Und du hast natürlich limitierte Bandbreite in den also sie hätten da mittlerweile können so ein bisschen von Apple hätte ja so quasi Monopol gehabt von diesen TSMC und einfach alles für sich pachtet und jetzt Nvidia hat jetzt aber auch glaube dort mehr Kapazität zugesprochen bekommen. Aber es genau, man geht davon aus, sie nutzt das natürlich einfach für das AI-Zeugs, weil dort viel mehr Geld zu machen ist und der Konsument ist mittlerweile ein totaler Hintergedanke. Und ja, also was jetzt halt eben, das resultiert einfach daraus, dass es praktisch keine Karten gibt. Das auch bei uns, oder? Gibt es ja auch jetzt. Sie tröpfeln rein. Eben der Luca hat gesagt, also jetzt nicht der Luca im Podcast, sondern der Luca Franziskus, hat gesagt, die tröpfeln wirklich langsam rein. Und es, genau, ursprünglich haben es wirklich die sie ihnen zugesichert worden sind, haben es einfach nicht bekommen. Also das hat geheißen, es kommen zu uns viel und dann sind keine gekommen. Gewisse sind wirklich an dem Tag erst reinkommen und dann müssen sie erst ins Lager eingebucht werden und dann hat es Probleme mit unserem System und dem Cache, bis dann das wirklich aktualisiert wird.
Und dann dürfen wir sie auch wirklich nicht früher listen. Genau.
Also das ist
auch noch ein Leaks, oder? Wegen dem NDA.
Genau, weil Genau, weil die haben wie mehr am NDAs, das heisst, sie müssen auch Verträge unterschreiben und dann dürfen sie sie gar nicht, also Digitec dürfen sie ja gar nicht vorher auflisten. Und warum nicht, weiß auch nicht, warum andere das gleich gemacht haben. Sie ist aber vor allem, glaube ich,
sie haben es jeweils im Hintergrund gemacht. Und wenn du eher, also wenn du Software durchlaufen lässt, dann findet die im Hintergrund von der Website,
ja, so Bots,
findet
die, ja,
die Informationen. Genau.
Ja. Ja, Bots könnt ihr dann offenbar finden.
Genau, darum solltest du eben auch nicht machen im Hintergrund.
Ja. Bots könnt ihr finden und dann, wenn es um 3 theoretisch wird, aufgeschaltet werden, sind die Bots alle schon da, machen
Zack und ausgekauft, ja, schon vorher, so gefühlt, ja.
Genau.
Das ist komplette Themenwechsel. Das ist bei den Darts-Tickets passiert. Thema wieder
beendet. da wird's
ja,
aber
passiert immer wieder. Ja.
Bei uns überprüfen sie aber die Bestellungen. Also ich meine, am Anfang ist es ja auch noch überschaubar, oder? Dann wird die auch überprüft, also es dürfen niemand etwas doppelt bestellen und Verdächtige und so. Und dann wird dann auch wirklich gelöscht, oder? Also wenn man merkt, dass es okay, Bots sind oder versucht zu beschissen. Und eben, sie haben scheinbar die Zuteilung, wie viel sie bekommen, 2 Wochen vor dem Launch, aber habt ihr erst gewusst. Dann hat sich eben der Liefertermin verschoben und dann ist noch das chinesische Neujahrsfest.
Das ist dazwischen gewesen, dann hat sich noch mehr verschoben, ja.
Das ist einfach immer jetzt im Januar und dann wird natürlich dort auch nicht ganz so viel produziert und geliefert. Und genau, über 50-90er hatten es gar keine gehabt. Und eben, ich habe jetzt mal geschaut, die Lieferdaten, die sind zu April, die frühesten. Und ich habe einen Kollegen gehabt, der hat bei Brakten gekauft und dort, aber im Fall glaube ich auch, die haben die alle nicht. Und niemand hat die, glaube ich, bis jetzt bekommen. Und eben, aber musst vielleicht bis im April warten. Es ist wirklich wahnsinnig. Und ja, eben, aber es ist halt irgendwie klar, viele haben bei uns ja auch in den Kommentaren geschrieben, weißt du, du fragst dich, ja, wieso kaufst du die überhaupt? Sie ist ja exorbitant teuer, es gibt fast keine. Aber wenn du halt, viele haben dann vielleicht noch eine 20er-Serie.
Ja, weil sie sagen, wir so lange schon gewartet haben und weil sie
die letzten paar Jahre
so eine Zeug gehabt
haben. Ja, dann holst du noch gleich die 50er, oder?
Ja,
genau.
Dann ist, aber also, ich finde einfach jetzt, was auch nicht, ich finde, nein, man kann sie nicht für die Preise, kann sie nicht kaufen. Sie sind ja, die haben ja so die MSRP, weißt du, die offiziellen Preise. Sie sind ja jetzt viel drüber, oder? Und ja, nein, es ist Wahnsinn. Drum, genau, aber eben wirklich, man geht einfach davon aus, dass es ist für Nvidia einfach nicht so relevant. Und darum wird wohl einfach zu wenig hergestellt. Und die Preise werden wohl schon künstlich ein bisschen hochgehalten, indem du eben die anderen einfach auch nicht mehr machst. Und ich meine, ich hätte meine 4090er können teurer verkaufen, als ich sie damals gekauft habe. Und ich meine, wenn jetzt das jemals geht mit einem PC-Teil, dass du kannst das mit Gewinn verkaufen, nach 2 Jahren, das gibt es einfach nicht.
Das ist so,
das ist irr.
Die neue Anlageformen sind einfach Grafikkarten.
Grafikkarten,
der neue Stock. Grafikkarte, ja. Oder Dubai-Schocki.
Ah, genau. Ja, Dubai-Schocki läuft halt ab. Und ich glaube, der Hype ist auch schon vorbei. Aber Grafikkarte
ist schon vorbei. Also ich sage mal, der mediale Hype ist vorbei. Aber das Prinzip ist ja genau das Gleiche. Es wird auch künstlich verknappt. Ich meine, Dubai-Schocki ist fein, es ist speziell. Aber es ist einfach eine
also
Sorte,
wie
jede andere.
Hast du Dubai-Schocki gegessen?
Ja, schon.
Ach, schon.
Also, ja. Und es ist fein. Aber es ist einfach eine Spezialsorte wie jede andere auch.
Ja,
und der Hype entsteht halt wirklich durch die künstliche Verknappung, dass du einfach so wenig davon hast. Und immer wenn du in den Laden gehst, ist die Hoffnung, hat es nicht. Und wenn es nicht hat, Enttäuschung. Und das mit diesen Grafikkarten. Oder? Das ist einfach, ich habe jetzt Dubai Schocki als Beispiel genommen für jemanden, der vielleicht jetzt nicht so Grafikkarten irgendwie etwas damit kann anfangen kann.
Ja, genau.
Das ist einfach die.
Das ist genau das, was man in diesem Podcast drin hat. Entschuldigung.
Ja, genau. Ja, also wie gesagt, wir sind ein breiter. Wir haben ein breites Publikum. Jedenfalls, das ist das Prinzip. Ich habe etwas. Es ist jetzt nicht derart speziell, aber indem ich es extrem knapp mache, suggeriere ich, dass es wahnsinnig speziell ist und kann dafür den Preis auch mega hoch aufetatschen.
Ja gut, jetzt hier hast du natürlich schon einfach, da hast du Fakten, oder, wo du würdest sagen, wie schnell das eine ist. Aber
ja, aber eben die Fakten sind ja zum Beispiel genau bei der neuen Serie, dass die nicht einmal anscheinend so viel besser oder dass
nein,
aber
sie sind,
die anderen so gibt es halt wie nicht mehr.
Und sie sind
ja,
so die Besten.
Ja, voilà.
Die Besten sind es trotzdem. Also die sind einfach nicht so viel besser geworden, aber sie sind jetzt die besten Karten.
Ja. Aber ja.
Hey, gut, jedenfalls, wie geht es weiter? Also jetzt wird offenbar einfach in den nächsten Tagen habe ich so Blogpages aufgeschaltet, wo einfach die wenigen verfügbaren dann drauf sind, wo es steht, ab wenn es kannst kaufen.
Genau, der Luca hat glaube ich gesagt, also von der Category, dass da auch früh genug kommunizieren, dass du ready bist. Also ich glaube 2 Wochen vorher oder so, wenn sie es können natürlich.
Das ist wirklich, das heisst, du musst jetzt einfach wieder gleich regelmäßig auf die Seite schauen, ob es eine Page oben ist. Und
wenn
musst
halt nicht, dann gehen doch ein paar Artikel lesen, um heute wieder Zeit zu vertreiben.
Genau. Und ja, Besserung wirklich, man weiss es nicht, aber es wird wohl noch ein paar Monate ein paar Monate gehen, bis die wirklich besser verfügbar sind.
Wenn du sagst, April die ersten Lieferdaten.
Ja, März. Aber das sind so die, es steht glaube ich überall, also 15. März bis 4. April oder so, irgendwie so. Ja. Das Zeitfenster ist relativ hoch drum. Mal schauen. Ja gut, komm, dann gehen wir doch weiter auf etwas, wo vielleicht sogar vorher kommt. Kommen die noch vor der neuen Grafikkarte?
GTA 6!
Ah, ja, soll nicht irgendwie ein Trailer kommen?
Ja, am Super Bowl habe ich überlegt. Wär ich so
das wäre richtig gut, ja. Oder?
Aber vielleicht...
Wann ist der?
Am Sonntag. Mäntig.
Am Sonntag. Aber also. Vermutlich gibt es dort zu viele mögliche Leaks dann bei so einer Veranstaltung. Könnte ich mir noch vorstellen, dass die das nicht machen wollen. Nein, genau, vielleicht gibt es ja mal ein neues Sims, weil das ist das letzte auch schon wieder ein paar Jahre her. Und das erste ist 25 Jahre her und da wird ein Jubiläum gefeiert. Und genau. Michel hat das gespielt, hat sich den Computer kaputt gemacht und hat sich hoffentlich trotzdem
nicht Nein, das war doch wegen den Pornos, haben wir gesagt.
Stimmt.
Weißt, das
weniger
ist ja,
peinliche Pornos.
Vor allem ist es sehr unnötig gewesen, weil EA jetzt Sims 1 und 2 extra als PC-Neuversion rausgegeben hat für irgendwie 40 Stutz, kannst du es jetzt einfach runterladen. Ja, und weil, das haben sie irgendwie vor ein paar Tagen gemacht. Also habe ich gedacht,
du hättest es ja gehabt, das Original.
Ja, das ist eben auch das Beste. Ich finde das eben auch eine Sauerei, wenn du das hast. Du hast irgendwie dort mal eigentlich recht viel Geld, recht viel Sackgeld für das angeblättert. Und jetzt sind sie so, schau, du kannst es jetzt für den PC haben, aber du musst halt nochmal zahlen. Und du bist so, ja, merci. Für nichts. Ja, aber da ändert nichts an der Tatsache, dass Sims mega cool ist. Und ich habe übrigens einen Artikel darüber geschrieben, vor allem so ein bisschen zum Gameplay und zu ein paar Hintergrundsachen zu den Games selber. Auf da gehe ich jetzt drum nicht mehr so genau ein, wenn ihr da aus nostalgischen Gründen gerne möchtet nachlesen, feel free. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn ihr auch ein bisschen einen Austausch habt unter dem Artikel. Ich finde es nämlich immer spannend, weil Leute mit ihren Sims-Charakteren so gemacht haben. Da gibt es ein paar sehr absurde Stories und sehr fragwürdige Sachen. Ich gehöre übrigens nicht dazu, ich bin immer sehr anständig und habe mich hauptsächlich mit der Architektur auseinandergesetzt. So viel dazu. Genau, 25 Jahre Sims. Der Phil hat gefunden, er wünscht sich ein paar lustige Facts und Background-Sachen zu dem.
Fun Facts,
genau.
Fun Facts, Michel.
Und ich habe gefunden, damit das nicht so ein Monolog wird, mache ich ein Quiz daraus, indem ich ein bisschen was darüber erzähle, in chronologischer Reihenfolge und zwischendrin sneaky so eine Quizfrage rein. Damit wir alle ein bisschen daran teilhaben können. Genau, also, du hast gesagt, vor 25 Jahren, wir schreiben also das Jahr 2000. Zur Einordnung, 2000, Sony launcht gerade die legendäre PlayStation 2. Nintendo verkauft gerade seinen 100-millionsten Gameboy. Ich schätze mal dank Pokémon. Und das Entwicklerstudio Maxis bahnt sich mit Sims seinen Weg zu einem der erfolgreichsten Games of all time. Die Entwicklungsgeschichte selber fängt aber nicht im Jahr 2000 an, dort kommt es raus, sondern schon sehr viel früher an. Und damit starte ich meine allererste Quizfrage, Quizfrage Nummer 1. 2000 ist das Game gelauncht worden, aber wann hat die Entwicklung angefangen? Was schätzt ihr da so ungefähr?
1995, 12. April.
12. April 1995.
Oh, das ist sehr konkret, Luca.
Stimmt genau, Luca. Nein.
Ja.
Das wäre es noch.
Ich meine, das ist schon immer die Frage, genau, wann sagen sie amigs, wenn etwas anfängt, weil das sind ja, Maxis hat ja die SimCity Games gemacht und der Will Wright hat ja all denen geschafft und dann die Frage ist natürlich, wann ist die Idee draufgekommen, würde mir aber jetzt auch nicht, obwohl die Entwicklungszeiten damals sind eben nicht so hure lang wie bei uns.
Meinen,
5 Jahre ist vielleicht schon noch eine gute Zeit. Ich würde glaube auch sagen, so 1995.
Hey, er sind nicht so schlecht dran. Es ist tatsächlich insgesamt etwa 7 Jahre gegangen. Und die Idee hat sogar noch viel früher angefangen, weil du sagst, wann fängt es etwa an. Die Idee selber hatte der Will Wright etwa schon 1991 gehabt. Und die Idee selber ist noch überhaupt nicht da gewesen, wie man Sims jetzt kennt, als Live-Sim. Der ursprüngliche Schwerpunkt war nämlich ein ganz anderer gewesen. Quizfrage Nummer 2. Was war Sims ursprünglich gewesen? Ich habe es ein bisschen angedeutet schon.
Eine Wohnungsarchitektur,
Innenausstattung.
Genau.
Genau, ist gar nicht so weit weg, oder? Es ist tatsächlich eine Architektursimulation gewesen. Und ich finde die Hintergrundstory, warum das so ist, finde ich recht herzig. Wir sind also im Oktober 1991, nicht im April. Der Will Wright hat nämlich gerade zu dem Zeitpunkt sein Zuhause verloren, beim Oakland Firestorm. Und er hat dann fortlaufend natürlich seine Sachen irgendwie müssen ein bisschen ersetzen. Und weil er Spieleentwickler ist, hat er das nicht einfach so gemacht, sondern er hat sich ein bisschen Software zusammengesucht, wo er sein Zuhause neu zusammendesignen kann, ein bisschen planen und ausarbeiten. Und hat dann so gefunden, hey, das ist eigentlich mega spassig, vielleicht könnte ich so etwas auch selber. Findet aber dann so, ja, hey, die Programme haben jetzt nicht ein ultimatives Publikum, wo irgendwie, es muss ja nicht jeder gerade eine neue Richtung gestalten. Und hat auch herausgefunden, so ein bisschen mit Unterhaltungen, dass Leute, die das machen, den Prozess an sich einfach sehr cool finden. Das habe ich nämlich auch so. Ich finde es einfach lustig, um irgendwie eine eigene Wohnung zu gestalten. Und die Idee
ja,
hat er dann...
Ich meine, im Ersten war es eh noch anders gewesen nachher. Das weißt du dann eh besser. Aber genau, das Erste ist ja, glaube ich, schon recht weit. Also ja, recht weit. Schon noch gut entfernt von dem neuesten Game, wo...
Ja.
Ich habe das Gefühl, im Ersten ist irgendwie schon sehr viel einfach eingerichtet und so.
Gell, es ist der Schwerpunkt, hat man schon auch dort noch rausgemerkt, dass es ist schon sehr, sehr viel auf Einrichtung und auf wie plane ich die Hause für Minisims. Also das ist, dort hast du halt auch am meisten noch machen können. So,
ich habe das Gefühl, ich habe deutlich weniger, also ich habe es auch nicht ultra lang gespielt, aber genau, ich habe jetzt viel weniger so Spiele gemacht, also irgendwelche Mist mit meinen Sims und bin mir auch gar nicht sicher, wie gut das beim ersten schon gegangen ist, oder? Ich habe dann wirklich einfach, der Sims ist halt gearbeitet und irgendwie habe ich die Heim geil, wieder mal Geld für eine neue Badwanne und so.
Aber das ist genau lustig, da.
Aber dass er es 1991 schon überlegt hat und im 93 ist er dann SimCity 2000 rausgekommen. 2000, im wirklichen Jahr 2000 kommt dann die Sims raus, das ist schon recht lustig.
Genau, und das hat auch ein bisschen einen Zusammenhang mit der Entwicklung von Sims. Eben, du sagst, SimCity ist zu dieser Zeit in Entwicklung und rausgekommen und Maxis ist es damals gar nicht gut gegangen finanziell und man hat dann gefunden, hey, Sims hat nicht so viel Potenzial. Komm, wir beschäftigen uns lieber explizit zu 100% mit SimCity, dass das ein gutes Game wird, dass man da irgendwie einen Erfolg daraus rausziehen kann. Und es hat dann so mittelmäßig gut funktioniert. SimCity ist natürlich sehr gut geworden, aber es hat finanziell trotzdem nicht gelangt. Der Will Wright hat aber mit Sims an sich parallel nicht aufgegeben und hat das so ein bisschen zu einem Geheimprojekt weitergesponnen. Und die finanzielle Schieflage hat man aber dort trotzdem müssen irgendwie ein bisschen ausbessern. Und Maxis hat... sein Studio dann gefunden, hey, komm, wir verkaufen uns als Studio weiter. Und damit kommen wir mal zur Quizfrage Nummer 3. Es sind nämlich mehrere Unternehmen in Betracht gezogen worden. Das erste Unternehmen, das es natürlich geworden ist, kennen da nicht mehr an. Es gibt aber noch zwei andere. Was denkt ihr da, was für Studios, dass man dort mal in Erwägung gezogen hat, um Maxis zu retten? Nummer 1, EA.
EA war es ja gewesen.
EA ist es geworden.
Ja. Ich habe es schon mal gelesen. Activision werden noch irgendwie da.
Sehr gut. Activision ist auch auf der Liste gestanden.
Ich weiß nicht, ob THQ damals schon gross war. Acclaim.
Acclaim, glaube ich. Ubisoft hätte ich noch überlegt, aber.
Es war was Französisches.
Französisch, aber nicht Ubisoft.
Was ist
da? Aha, Vivendi.
Ich habe Vivendi im Kopf, aber ist das nicht kannten?
Da wisst ihr gar nicht. Also ich sage es euch, es war Infogrames, weiss ich, ob ihr da etwas sagt.
Ja, stimmt. Tim und Struppi Games für Super
Nintendo. Die nachher auch aufgekauft worden sind von, weiss nicht mehr.
Genau, die sind es eben darum auch nicht geworden, gerade aus solchen Gründen. Also EA ist klar an bester Stelle gestanden. Jetzt weiss ich nicht, wie man den Namen ausspricht. Luc Barthelet, keine Ahnung. Also der General Manager
von EA.
Barthelet, keine Ahnung im Fall. Habe ich nicht herausgefunden. Aber der war auf jeden Fall sehr, sehr Fan vom Sims-Projekt.
Badfratze. Es heisst Badfratze.
Vielleicht bin ich ein bisschen primed, weil es eigentlich französisch war. Dass es wahrscheinlich ein französischer Name ist. Und es klingt schon sehr, sehr danach. Auf jeden Fall hat er sich dann mit dem Will Wright zusammengetan und hat gefunden, hey komm, wir spinnen das Sims-Game ein bisschen weiter. Und die Architektursache war sehr cool gewesen. Der Luc hat aber gefunden, hey, wieso sollen wir den Schwerpunkt bei dem belassen, wenn es ist so sehr statisch, es bringt keine Emotionen mit. Komm, wir legen doch den Schwerpunkt auf die Figuren, also auf die Sims. Zusammen mit einem Designer ist er dann zum Will Wright und hat gefunden, hey, komm, wir spinnen das ein bisschen um. Und dort ist es nachher dann erstmals in Richtung Sims, wie man es heute kennt, gegangen. Und sie haben da so ein bisschen versucht zu ausarbeiten, indem sie ihnen schon mal Emotionen eingebaut haben. Also lachen, reden, umarmen und so weiter. Und dann haben sie gefunden, hey, aber die Figuren müssen ja interagieren mit etwas. Und das finde ich auch sehr lustig. Da kommen wir mal zur Quizfrage Nummer 4. Was war das allererste Objekt gewesen, mit dem ein Sim hat können interagieren?
Das WC.
Ich habe auch ein WC gedacht.
Erstens so gut. Hey, gefällt voll. Es ist, aber ich finde das sehr lustig. Und
das Bild, also, das Verpixelte Ding, das ist mir auch, das kommt mir immer als erstes in den Sinn, die verpixelten Sims.
Ja, es ist, ja, es ist sehr ikonisch. Ein Simp. Genau, tatsächlich war es WC. Es hatte aber auch ein paar Gründe gehabt, warum man explizit das WC genommen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die Jungs auch so zusammengehackt sind und gefunden haben, kommt euch als erstes so in den Sinn, was cool wäre. Aber mit dem WC kannst du am meisten machen. Du kannst es spülen, du kannst es benutzen, du kannst den Deckel auf- und abklappen. Und das Wichtigste, als zwei Geschlechter, die das WC verschieden benutzen, kannst du die zwei schon mal anders programmieren. Also hast du schon mal zwei Varianten.
Ist die Idee auf dem WC entstanden?
Wahrscheinlich. Dort entstehen doch immer sehr gute Ideen. WC und Dusche.
Stimmt.
Also jetzt unter der Dusche. Viel hat sicher auch so ein bisschen auf dem WC ihre Zeit. Genau. Durch die Veränderungen, die dann sofort laufend stattgefunden haben, hat das Spiel seinen ersten fixen Namen bekommen. Es hat nämlich nicht von Anfang an Sims geheissen. Quizfrage Nummer 5. Oh. Wie hat das Spiel von Anfang an geheissen? Und ich gebe euch jetzt drei Varianten, die ihr auswählen könnt.
Sim Life.
The Toilet Game. Project okay. X. Oder Dollhouse?
Das dritte.
Dollhouse?
Mhm.
Was sagt der Luca und der Phil?
Oh, ich habe Project X oder Dollhouse. Aber also, ich
sage jetzt Toilet Project Games.
Ich sage Project X.
So schön. Das es ist übrigens jedes einzelne davon.
Oh,
in dieser Reihenfolge.
Gute Fangfrage.
Sehr gut, nicht? Also wir haben es tatsächlich eine Weile lang Toilet Game getauft, einfach intern, wenn man gefunden hat, es passt so gut, wie es dort angefangen hat. Project X hat man einfach so ein bisschen als Projektnamen nachher drüber geschrieben und irgendwann später hat man dann gefunden, Dollhouse würde doch noch gut passen. Genau, dann hat es sich weiterentwickelt, es hat immer mehr Funktionen bekommen und es ist dann auch eingeführt worden, dass du den Sims kannst auswählen und dem nachher Aufgaben zuteilen. Das ist so ein bisschen die Grundfunktion vom Ganzen, oder? Du klickst den Sims an und dann sagst, hey, ich möchte gerne, dass du aufs WC gehst, dass du etwas essest, dass du mit einem anderen Sim agierst. Das ist so ein bisschen das Grundprinzip auch vom Spiel. Das Ding ist, woher weiss ich, welchen Sim, dass ich gerade angeklickt habe? Damit du da als Spielerin quasi weisst, kriegt der Sim ja einmal immer so einen grünen Diamant oben drüber. Das ist ein bisschen das Markenzeichen. Da kommen wir mal zu Quizfrage Nummer 6. Übrigens sind 8 Quizfragen, also wir sind schon fast am Schluss. Quizfrage Nummer 6. Der Diamant ist in einem Prozess entstanden. Was denken da, hat man als erste Figur über den Kopf eines Sim gehabt? A.
Toilette. Ah, oh, sorry.
Toilette. Er darf da sehr gerne selber Inputs bringen. Ich denke, ich brauche da ein
Emoji.
Ein Emoji. Ja, das ist Poop übrigens
Emoji.
Auch so ein... Was für ein Emoji?
Das Poop.
Aber das ist ja viel früher noch gesehen, Phil.
Nee, ich weiß.
Also, man hätte ein bisschen was Allgemeines wollen haben.
Ein Finger.
Ein Finger.
Hey, vielleicht irgendwie so etwas wie bei in den alten FIFA-Games. Hast du ja auch die Dreiecke über den Spieler gehabt. Früher noch, wenn du sie angewählt hast.
Ja, viel, aber das ist langweilig, oder?
Ja. Es war sogar noch viel langweiliger gewesen. Man hat am Anfang einfach einen blauen Punkt genommen.
Oh, wow.
Und man wollte es übrigens dann eigentlich nicht bei dem grünen Diamant belassen, sondern es weiterentwickeln. Aber es ist dann so ein bisschen Geld und Zeit ausgegangen. Haben sie gefunden, ach komm, wir lassen es jetzt einfach so, wie es ist. Finde ich auch sehr herzig. Genau. Dann hat man Sims ein bisschen realistischer machen und ausgestalten dann für den Schluss des Games. Und ich weiss nicht, ob ihr die Sprache der Sims kennt, Simlish.
Mhm,
die hat man natürlich dann müssen ein bisschen ausarbeiten. Die Sprache hat sich sogar so weit etabliert, dass bekannte Bands und Musikerinnen die Sprache genommen haben und ihre Lieder neu eingespielt haben. Und ich habe jetzt viel gestern einen Ausschnitt oder halt beziehungsweise einen Song geschickt und würde euch den gerne kurz zeigen, damit ihr ungefähr wisst, wie die wunderbare Sims-Sprache tönt.
Also, ich versuche es mal abzuspielen.
Das Lied kennt ihr vielleicht. Ist von der Lily Allen.
Ja, ja, das ist das Fuck You Very Much. Fuck You
Plötzlich. Das Smile, ja.
Ah, so gut. Nee, das sind, wie geht der Text dort? Das ist von der Engländerin, oder?
Ich weiß, wer das du meinst mit Fuck You.
Aber das ist nicht von der?
Das ist auch von ihr, ja.
Ah, genau. Siehst du.
Sie tönen auch sehr ähnlich.
Popmusik, kenne ich mich aus.
Aus den 2000er.
Wie heißt sie?
Lily Allen.
Ah, ja, genau.
Sie ist so eine von diesen YouTube-Stars, die man so entdeckt hat, weil sie coole Videos gemacht hat und sie dann quasi in die Musikbranche reingenommen hat. Genau, wir haben jetzt also die wunderbare Sprache gehört, ziemlich. Kommen wir mal zur Quizfrage Nummer 7. Aus was für einer Sprache ist ziemlich abgeleitet? Da habe ich auch drei Varianten, weil ich finde, es ist sehr schwierig, um das einfach so herauszufinden. Also erstens...
Schweizerdeutsch.
Schweizerdeutsch. Wie man denkt, dass Schweizerdeutsch tönt. Genau, also das Erste wäre einfach, es ist onomatopoetisch. Also es gibt eigentlich keine wirkliche Sprache daraus, sondern es versucht, möglichst emotionsbasierte Kauderwelsch zu produzieren, dass du weißt, was der Sim eigentlich sagen will.
Hey, es ist doch, ich würde jetzt reinwerfen, dass das, wie heißt das Englisch, oder das es gibt doch so etwas, das Pseudo-Englisch oder Pseudo-Spanisch. Weißt du, was ich meine?
Ja, Spanglisch.
Esperanto.
Esperanto heisst es.
Das wäre jetzt mein...
Esperanto?
Wenn ich keine Vorlage hatte, hätte ich das gesagt.
Okay, also warte, wir haben da noch vielleicht noch ein, zwei Inputs. Sonst kann ich es euch dann sagen.
Das wäre schon alles grüne Hand. Schweizerdeutsch und Esperanto.
Schweizerdeutsch und Esperanto. Also es ist weit, weit weg davon. Es ist eine Mischung aus Ukrainisch, Indianisch und Estnisch.
Wow. Also Indianisch?
Indianisch, also ist Navajo, glaube ich, sagt man.
Navajo,
ist so ein indianischer Dialekt. Und zwar hat man Sims wollen, also Simlish wollen so ein bisschen bei dieser Sprache wollen vermeiden, dass es mega repetitiv wird, wenn du einfach irgendwelche Englischtexte rein hast. Kennt ihr sicher auch Games, wo es mit so vorgefertigten Lines einfach irgendwann mega langweilig wird. Und,
ja, absolut.
Dann kommt natürlich dazu, dass man es bei verschiedenen Sprachen irgendwie gleich behalten, dass du nicht jede Sprache einspielen musst, sondern dass du einfach kannst überall das Gleiche verwenden. Und man hat dann einen Mitarbeiter gehabt dort, der Ukrainisch können. Und man hat es dann mit ukrainischer Leib probiert. Und das hat man dann aber so ein bisschen zu hart. Es ist eine slawische Sprache, es klingt für den einen oder anderen so ein bisschen hart. Darum haben sie dann Navajo genommen und Estnisch. Also sind wirklich alles ein bisschen zusammengemischt. Und versucht es dann etwas zu machen und haben gemerkt, es ist noch schwierig, um dann nachher so vertonen, dass man, auch wenn man nicht weiss, was es bedeutet, irgendwie ein bisschen etwas damit anfangen kann. Dann hat man zwei Synchronsprecher genommen, die dann da miteinander einfach geredet haben. Und ein paar hundert Ziele einfach hat man dann aus dem rausgenommen. Die hat wirklich richtig müssen schauspielern, dass du es dann so ein bisschen merkst, was sie eigentlich wollen sagen.
Sprache ist mega lustig, ja.
Ja, das finde ich sehr herzig, muss ich immer lachen, wenn ich es höre. Genau, dann kommen wir mal zum allerletzten Teil. Sims muss ja natürlich, wenn es dann fertig ist, auch mal vorgestellt werden und unter die Leute gebracht werden. Und zwar ist Sims dann an der E3 1999. Man hat eigentlich noch sehr wenig gehabt zu dem Zeitpunkt, wo wirklich fertig war und man konnte zeigen. Aber man wusste, hey, wir müssen es an der E3 wir müssen es an der E3 zeigen, weil sonst versandet es dann irgendwann, wenn wir es einfach irgendwo auf unserer Plattform oder whatever bringen. Und damit sie das Gameplay von der besten Seite können zeigen können, haben sie gefunden, komm, wir lassen eine Szenerie laufen, wo die Sims einfach können ein bisschen miteinander interagieren können. Und genau, da habe ich jetzt gefunden, ich mache keinen Quiz daraus, was genau für eine Szene das sind. Genau, das ist sehr schwierig herauszufinden. Ich finde es aber eine gute Wahl. Die Demoszene war nämlich eine Hochzeit gewesen. Das ist nicht wahnsinnig spektakulär, aber schön anzuschauen. Was aber nicht damit gerechnet haben, ist, dass die Szene natürlich den ganzen Tag laufen muss und die Sims machen dann einfach mit ihrem Leben weiter. Und warum denn tatsächlich das ein Erfolg gewesen ist und warum man nachher an dieser E3 nur noch über Sims geredet hat, ist die Tatsache gewesen, dass zwei Sims sich an dieser Hochzeit geküsst haben. Und es sind nicht Brut und Bräutigam gewesen, sondern zwei Frauen. Die haben sich tatsächlich während dieser Live-Sim ineinander verliebt.
Oh.
Und dann hat man so gemerkt, hey, das hat mit der Programmierung zu tun. Wir haben einfach reingetan, wenn zwei Sims mega viel Zeit miteinander verbringen, kann es sein, dass sie sich ineinander verlieben. Das haben sie einfach so automatisiert gemacht. Und sie wollten das wieder rausnehmen, nicht irgendwie wegen gleichgeschlechtlich, dort haben sie sehr viele Diskussionen miteinander gehabt, aber einfach, dass zum Beispiel, wenn du WG machst oder irgendeine Family oder so, dass nicht sich alle ineinander verlieben.
Oh je, ja, stimmt. Dass
nicht Game of Thrones wird.
Ja, ja, genau. So eine Inzucht-WG. Genau, haben sie dann einfach angepasst, dass du quasi mit zwei Sims musst miteinander flirten lassen, also explizit einen Move musst machen mit ihnen, dass sie sich können ineinander verlieben können.
Konsent, ja.
Genau. Da ist
aber ist geil, dass da so etwas Unplanes passiert. Ja. Aber das ist
sehr, sehr herzig, wie ich finde. Ja. Es hat mich dann auch zum Nachdenken angekriegt. Sie haben so die Diskussion gehabt wegen gleichgeschlechtlicher Liebe und so. Das ist ja dann schon etwas, wo damals mal natürlich schon noch ein Thema war, das man hat ein bisschen vermeiden
wollte. Hey, stell dir vor, es wäre nicht drin gewesen. Also weißt, vor allem aus heutiger Sicht.
Sie haben es im Fall sehr, sehr lange draussen gehabt. Ah, und voll. Und sie haben dann einen neuen Mitarbeiter bekommen, der sich mit dem Teil vom Programm beschäftigen musste. Und der hat nicht gewusst, dass man das rausgenommen hat. Und dann hat er es wieder reingenommen. Und einfach ein Programm dazu geschrieben, wo es möglich ist, dass sich alle ineinander verlieben können. Und aus dem heraus ist dann auch einfach drin geblieben. Und Will Wright hat natürlich eine riesen Freude gehabt, weil er hat das mega verteidigen wollte. Und bei so einem grossen Team ist es dann natürlich runtergegangen.
Es gibt übrigens eine ähnliche Anekdote. Ich mache eine kleine Klammer auf bei Lord of the Rings, bei der Entwicklung von diesen ersten Softwares, wo es die Massenarmee simuliert haben. Oder Herr Dringer, siehst immer die Massenschlachten mit Hunderttausenden von Soldaten, die gegeneinander kämpfen. Das ist damals...
Und nachher haben sie sich geküsst?
Nein, sie haben sich nicht geküsst. Aber genau so ähnlich.
Orks und Elfen.
Oder bei der ersten, da werden ja Hunderttausende Soldaten simuliert, wie sie gegeneinander kämpfen. Und bei den Tests haben sie das dann gemacht. Da haben die zwei Armeen gegeneinander aufgestellt, die aufeinander losrennen und schlägeln. Und das hat alles super ausgesehen. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, dass ein paar Tausende wieder wegrennen von der Schlacht. So la. Nope, ohne mich. Da mache ich nicht mit.
So gut. Ja, das ist eigentlich auch sehr sinnvoll, oder? So wäre es wahrscheinlich auch.
Das sind so geile Fauxpas, aber die irgendwie einfach geil sind. Das sind so eigentlich so Slice of Life, oder? So plötzlich so, oh, die Simulation funktioniert besser als erwartet.
Aber ich glaube, das ist auch das. Ich habe die Kais wirklich mega viel gespielt, aber von aussen habe ich schon das Gefühl, das ist das, was die langfristige Motivation und auch die Begeisterung ausmacht, dass auch der vierte Teil wirklich etwa 40 Erweiterungen schon bekommt oder so. Also die sind ja aufgeteilt in grosse und kleine und so. Es gibt unzählige.
Das ist ein bisschen so der Stalk-Effekt, also dass du nicht einmal etwas dringend musst machen und einfach
ja, und das spielen. Unvorhersehbare, glaube ich, auch. Oder? Eben, dass es wirklich ein Leben halt simuliert. Oder?
Was aber sie hat wirklich Angst gehabt, dass die erste Staffel von Big Brother langweilig macht, weil du keine Upgrades hast, du hast irgendwie nichts, weißt, du musst ja nicht dein Sim aufleveln oder so, sondern du machst auch so deinen Alltag. Das ist so, will denn da wirklich jemand spielen? Darum hat man es eben auch zuerst ein bisschen versandeln und dann erst wieder aufgegriffen.
Ja, du hast ja schon, soweit ich mich erinnere, ein paar Sachen gehabt, weißt du, wie so Karriereleiter aufsteigen oder eben
das Haus. Mit der Zeit schon, ja, aber
hey, also vor allem zu dieser Zeit hat es so ein paar, es hat so Sims gegeben, so Simulationen sind gut gelaufen, aber sowas in die Richtung wie Sims hat es einfach noch nicht gegeben. Darum hat man wie keinen Anhaltspunkt gehabt, ob das funktioniert oder nicht. Das ist also wirklich sehr mutig. Ob das überhaupt
Leute interessiert oder nicht, ja, das stimmt schon. Aber es ist auch mit dem Haus, oder du fängst ja in deiner Lumpen-WG an, mit wenig Geld und so, und dann steigst du auf, plötzlich kannst du dir einen zweiten Stock leisten, einen Swimmingpool und was weiß ich, eine neue Küche, eine bessere Küche als vorher, nicht mehr ein scheiß Gasherd, der immer sich selber anzündet und so. Es hat schon wie so Incent, also eben, du bist irgendwie wie dran gewesen, dass du gedacht hast, ich will noch ein bisschen, eine neue Tapete.
So wie im richtigen Leben, man möchte immer noch so ein bisschen mehr und so ein bisschen dort
und wenn der Einbrecher kam, habe ich jedes Mal in die Hose geschissen. Immer wenn das ist immer so eine hure brutal gruselige Musik plötzlich losgeht, immer so mitten in der Nacht und dann siehst du so den Burglar dort, so schön cartoonisch, mit schwarz angelegt mit der Kappe und dem Sack, so kommt er so tung.
So gut. Ah, ja.
Und leert meine Wohnung und ich bin machtlos daneben am Schauen und kann nichts machen. Das ist
wieder alles umsonst gewesen.
Ganz wie im richtigen Leben.
Ja. Ich habe es eben gar nicht so viel gespielt, aber ich bin gespannt auf. Ja. Jetzt haben sie endlich mal so offiziell, sie haben sie nicht 5 genannt, aber sie haben gesagt, mehr oder weniger, jetzt ist das Neue dran.
Sie haben ein bisschen, sie haben sie irgendwie Project René getauft und haben 2022 mal was vorgestellt. Sie haben aber im letzten Jahr so gesagt, hey, im Moment sieht es im Fall nicht gut aus mit dem. Ich glaube, sie haben es sogar ein bisschen ins Sand gesetzt. Vor allem auch, weil Sims 4 läuft mega gut und es gibt immer wieder Neues. Also sie bringen da dauernd irgendwie Erweiterungspackages, neue Karriereleitere. Also sie fühlen das richtig und die Community natürlich auch. Da ist da, wo Sims gibt, mega davon lebt, dass die Community selber irgendwelche Objekte kann designen und Skins und so. Du kannst wirklich alles selber generieren und ins Game aufladen oder miteinander täuscheln und so.
Aber ich glaube, du erreichst eben einfach keine neuen Leute mehr, oder? Neue Leute erreichst du mit einem neuen Game. Und, aber das ist jetzt ist die Rechnung, die es momentan vermutlich macht. Weil ich fange nie mehr das 4 Jahr. Ich finde, für mich sieht es nicht zu wenig gut aus. Darum hat man ja das
gut, im Vergleich zum 1 ist es einfach eh nicht krass, aber im Vergleich zu heutigen Games ist es wieder sehr...
Eben, und ich gehe da visuell und darum hat ja auch das Insoi, von denen, die PUBG machen, darum hat ja das so für das Aufsehen gesorgt, weil das einfach dann irgendwie mit Unreal Engine 5, das ist so ein krasser Sprung.
Ja, und dort wollen sie auch AI-Charaktere rein tun, mit denen du kannst interagieren und so. Also, ja. Das ist, glaube ich, ein brutales Upgrade. Das wird doch jetzt Ende März oder so, kommt doch da. Also ich warte schon mega lange drauf.
Ja, aber ich nehme an, es kommt dann einfach in so einem Early Access.
Ja, ja, also, selber auf jeden Fall.
Mhm. Hey, dann
freuen wir uns halt auf Insoy.
Ja. Und irgendwann kommt die Sims 5 dann schon. So ein erfolgreiches Game wirst du
so als Konkurrenz, denn wenn alle von Sims 4 abspringen zum Insoy spielen, muss EA das machen.
Vor allem EA, genau. Die, die einfach immer Geldscheine gesehen, oder? Ja, du, aber ich nehme an, die Geldscheine haben auch die gesehen, die gefunden haben, hey, können wir den Buffy wiederbeleben und dann doch noch eine neue Serie machen, oder Flo?
Ja, also es ist tatsächlich recht interessant, wie das zustande gekommen ist, weil man hat ja, nachdem die Serie abgedreht worden ist, 2003 ist die off-air gegangen nach der 7. Staffel. Das ist ja jetzt auch schon fast 22 Jahre her. Und man hat dann Comics und dann hat es mal noch so Hörspiel gegeben und hat, das war einfach eine von diesen Serien gewesen, die eigentlich bis heute eine riesen Fanbase hat. Und bei anderen komplett vergessen gegangen ist. Also, ich habe einen Haufen Kollegen, das ist ja so mein Alter, oder? Ich bin ja dann gerade so am Anfang von meiner Teenager-Zeit gesehen, wo das auf den Screen gekommen ist. Und es hat aber lang, hat's geheissen, nein, aus dem machen wir kein Cash Cow. Weil man muss dazu sagen, dass die Fan-Community ist eigentlich ein bisschen verschwunden und erst, wo es nachher so ein bisschen kultig geworden ist das wieder auftaucht. Darum hat man da eigentlich gar keinen so Urge gehabt. Und dann ist es auch ein bisschen daran gescheitert, dass vor allem Sarah Michelle Gellar oder Sarah Michelle Prince, wie sie eigentlich schon seit vielen Jahren heisst, gesagt hat, das muss einfach nicht sein. Das so. Und auch die Macher, also einerseits der Erfinder ist ja der Joss Whedon da, der hat sich ja sowieso müssen einige Vorwürfe aussetzen lassen, also zu Recht, wie es scheint. Und so die Konstellation, also Charisma Carpenter, der auch eine Hauptrolle hatte, hat gesagt, sie käme sowieso nicht zurück, wegen Joss Whedon. Und Sarah Michelle Gellar hat gefunden, ja, sie hat eigentlich kein Interesse daran, die hat sich ja mehr oder weniger aus der Schauspielerei eh zurückgezogen, die siehst du nie mehr und so. Und dann hat es einfach geheißen, ja, dann machen wir aus dem jetzt einfach kein Cash Cow, sondern das ist halt jetzt einfach so eine.
Aber ich weiß gar nicht, wie viel Richtigkeit das hat. Aber ich habe eben auch mal gelesen, dass so ein die letzte Staffel, die sie noch machen wollten, auch irgendwie so schlecht war, dass man gefunden hat, das machen wir nicht. Und aus dem haben sie aber nachher dann den Comic gemacht. Also, dass die gefunden haben, hey, komm, das funktioniert nicht mit dem, was wir bis jetzt schon produziert haben, was so gut ist. Das verfilmen wir nicht. Und dann haben sie da als Vorlage genommen für die Comics.
Okay, das.
Aber ich weiss nur, wo ich mich erkundet habe, warum es überhaupt Comics gibt, habe ich so ein bisschen über das gelesen.
Das finde ich noch spannend, weil das hat ein sehr rundes und in sich logisches Ende, die Serie.
Ja, eben genau. Und dann hat man wie wollen nochmal etwas machen, das nicht funktioniert hat. Eben genau.
Also der Höllenschlund ist ja zu. Also, sorry für den Spoiler, aber wenn ihr es in den letzten 22 Jahren nicht geschafft habt, sind das selber schon.
Das zählt nicht mal als Spoiler.
Also jeder, der jetzt hat anfangen wollte, es tut mir leid, der Höllenschlund ist zu.
Ich habe das auch geschaut und ich frage mich, was für ein Höllenschlund. Aber das ist gut, ich hoffe, dass nicht aufpasst.
Das ist zu lange her bei dir, Phil. Das ist so eine Serie. Ich habe das auch ein bisschen vergessen und dann bin ich wieder draufgekommen und eigentlich finde ich es grossartig. Genau, also das
aber
kann natürlich.
Du Comics?
Nein, ich lese grundsätzlich keine Comics.
Ah, okay, ja, weil ich weiss halt, wie nicht dem Fall, wo es in dem Fall sich ansetzt dort. Weil das ist ja die Fortsetzung auch.
Ja, es wäre tatsächlich interessant zu wissen, mal schauen, wie einfach oder schwer man an die Comics kommt. Die sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt.
Ich habe eben mal einen gesehen in einem Laden. Darum bin ich überhaupt nicht so dran. Ich war so, hey, den kaufe ich nicht, wenn ich nicht weiss, wo der genau spielt.
Aber wie geht es nicht weiter? Also, wer spielt mit und wo setzt da?
Also, es soll tatsächlich eine richtige Fortsetzung sein. Also, kein Reboot, keine Nacherzählung. Sarah Michelle Gellar hat dann eher so, also Buffy kommt zurück, weil sie hat dann irgendwann offenbar gefunden, ja gut, also, aber halt nur als Gastrolle. Sie wird, glaube ich, mehr so ein bisschen der Consigliere als dann wirklich wieder die Jägerin. Es geht dann um eine jüngere Jägerin. Man weiss noch nicht genau, wie es mit dem Rest vom Cast aussieht. Also es ist schon, es gibt so Gerüchte auch von recht, ja, so von Variety und so, wo es geheißen hat, ja, es gibt auf jeden Fall Gastauftritt. und so. Weil ohne würde es nicht funktionieren, oder? Weil,
ja, vor allem, das sind ja jetzt alles nicht irgendwie, die wenigsten von denen sind jetzt grosse Schauspieler und die nehme ich jetzt mal an, die kannst du doch die auch relativ die, einfach holen.
Ja, also es geht glaube ich eigentlich niemand. Die einzige, wo nachher noch recht viel Bekanntheit erreicht hat, ist Alison Hannigan. Genau. Die hat die beste Freundin gespielt, Willow. Die kennt man auch als Michelle von American Pie mit ja. der Querflöte oder als Lily aus How I Met Your Mother, die ja noch ein bisschen, also noch ein bisschen grösseren Kultstatus erreicht hat.
Also der wichtigste Star von Buffy vergessen der völlig.
Der David Boreanaz.
Nein. Also der wirklich bei Buffy ganz gross rausgekommen ist, ist der Pedro Pascal.
Der steht auch vorgekommen. Ja, ja, genau.
Der Pedro Pascal hat in Buffy einen fucking Vampire gespielt.
Ja, eben, aber er ist einfach
so
keine...
random bei irgendwelchen Sachen. Genau. Einfach so.
Ich glaube, er war 10 Sekunden oder so vielleicht drin in dieser Serie. Ich weiß es nicht.
Habe ich auch mal irgendwo gesehen, irgendwo auf TikTok.
Muss ich gerade schnell schauen.
Der Pedro
es
Pascal ist.
Ich weiß alles gemacht hat.
Ah, spielt der Eddie. Okay.
Der Eddie,
ja, das ist
genau
das. Literally nee. Zwei Sätze in einer Episode von irgendwie 100, gell? Okay.
Das ist sein, das
aber
ist
danke, sein danke, das ist jetzt sogar, das ist jetzt sogar für mich neu.
Ja. Das war eigentlich sein Sprungbrett.
Genau, ich bin sicher, dass er das so in sein CV reingeschrieben hat, wo er sich so für die grosse Leinwand eben, ach ja, du bist doch der Vampir gewesen, namens Eddie in Buffy. Ja, darum
vor 20 Jahren hat er es noch reingeschrieben, vor 10 Jahren hat er es wieder rausgenommen.
Jetzt ja. schreibt er es wieder rein.
Genau.
Und wer macht das Ganze und vor allem, wo kommt es und wann kommt es?
Also es ist so, es kommt auf Hulu. Das wird in der Schweiz relativ schwierig. Wenn es kommt, weiß man noch nicht.
Oder? Hä? Dann kommt es bei uns auf Disney, oder?
Es sollte. Also die alten Sachen sind ja auf Disney Plus. Es ist ja ABC, glaube ich. Und das gehört Disney. Und wir werden es sehen. Wenn es kommt, wird es synchronisiert. I doubt it.
Was du meinst nicht? Also mir ist das wurscht natürlich, aber...
Also mir auch, ich kann es auch
auf Englisch schauen. Du musst nachher ein bisschen auf den Erfolg drauf an, dann.
Ja, ich glaube, es kommt auf den Erfolg drauf an. Ich glaube, es kommt darauf an, wie viele Gastrollen, also wie viele Leute von früher noch als Gast kannst haben. Der Anthony Stewart Head, wo der Giles gespielt hat, ist wahrscheinlich schon zu alt. Ich glaube nicht, dass der nochmal kommt.
Den habe ich so cool gefunden.
Den habe ich auch sehr cool gefunden.
Okay, und nehmen wir an, frühestens in 2 Jahren, oder?
Ja, also es gibt Gerüchte, dass sie bereits dran sind. Das ist aber noch nicht einmal bestätigt. Also es ist so, aber es kommt und ja, ich freue mich drauf und habe schon den entsprechenden Artikel auch geschrieben, kann man lesen.
Sehr gut, machen wir dann eine Spoilerfabrik-Folge.
Ich gerade sagen.
Absolut, ey, sehr gern. Also wirklich, weil es wird unterschätzt, es hat eine riesen Fanbase und ich rede da nicht nur von so Reddit-Creeps, sondern tatsächlich recht also gross. Und, ja. Aber ich habe Angst, ich wollte jetzt noch mal eine Werbung machen für meinen Artikel, weil ich habe Angst mit dem langweiligen Titel, den er jetzt hat, geht da unter. Oh. Weil ein Samuel, der ab und zu auch in dem Podcast ist, hat gefunden, der Titel, den du gesetzt hast, geht gar nicht. Und ich bin völlig arglos gewesen. Und er hat einfach gefunden, nein, das wird garantiert missverstanden. Und zwar ist es ja so, kurzer Ausflug in die Serie. Buffy tötet die Vampire ja mit einem Holzpflock ins Herz, oder? So. Und darum habe ich getitelt, hol den Pflock raus, Buffy kommt wieder ans TV. Und dann hat er es aber gefunden. Nein.
Also, wie kann man das sonst verstehen? Okay, der Luca.
Der Luca wird rot.
Ich sehe es schon wieder. Schau, ich verstehe einfach so Sachen nicht. Ich muss immer darüber nachdenken, wenn du
so unschuldig.
Ich hätte es nicht so verstanden. Jetzt hast du gedacht, er meint, wegen es brutal ist oder so. Und ich dachte, das ist doch nicht so.
Das ist wieder viel vor der Aufnahme. Ich habe jetzt einen dicken
Dongel. Es wird wieder Pflöcke gespitzt.
Einen fetten Dongel.
Eieiei. Also gut. Aber komm, wir haben ja noch viele andere Sachen, die auch zurückkehren. Und zwar, der Luca ist pumped auf Fantastic Four. Ja. Dort kommt nämlich ein neuer Film.
Ja. Genau. Eigentlich schon ursprünglich gar nicht geplant, dass ich in diesem heutigen Podcast dabei bin. Ihr habt mich dann überredet, trotzdem mitzumachen. Und zwar
zwungen.
Nur wegen dem Trailer. Gestern war ein grosser Trailer-Tag. Es sind zwei neue Trailer rausgekommen: Fantastic Four und Jurassic World Rebirth. Und der Fantastic Four war der, der mich wirklich gehypt und pumped hat. Das ist ja, wieder mal ein Marvel-Film. Es wird, glaube ich, der dritte sein, der in diesem Jahr wird rauskommen. Und Marvel im Moment, Marvel und ich, haben es nicht so einfach miteinander. Ich finde zwar Marvel als, wie soll ich sagen, die grosse Liebe ist es nicht mehr. Ganz sicher nicht mehr. Vieles, was Marvel für Kino und Serie im Moment produziert, ist so okay. Entweder scheiße oder okay, ganz nett. Also so wie lauwarmer Kamillentee. Man kann es, aber man muss es jetzt nicht. Und der Fantastic Four Trailer ist wirklich so der erste Trailer seit langem, wo ich wieder mal wirklich das Gefühl habe, wow, geil, also auf den freue ich mich jetzt. Für die, die es nicht kennen, wer kennt Fantastic Four nicht? Phil, du hast gesagt gestern, das ist ja gar nicht mehr grosses.
Ich habe schon das Gefühl, es ist nicht mehr so, so eine Marke wie früher. Habe ich schon den Eindruck, ja?
Weißt du, warum das so ist, Phil? Weißt du, warum du das Gefühl hast, die Marke, das ist eine größere Marke gewesen? Weil wir sind ja im gleichen Alter. Und da hat es Clestrimania gegeben, das ist die Urdings von der Synchro, von der Nachsynchro.
Das habe ich später erst gesehen, Fall. Ich glaube, das habe ich 10 Jahre später gesehen.
Weil es schlecht synchronisiert war, oder was?
Ja, Clestrimania ist einfach so ein Sketch, so Schweizerdeutsch, wo das nachsynchronisiert. Mega lustig. Und hat auch unter anderem Red Alert und eben Fantastic Four. Aber nein, ich habe
es einfach... Du warst ein
Genau.
Ah, die mit
300 unterbrich mich nicht, wenn ich zu reden.
Genau. Nein, ich habe das... Mit mir. Also mit denen bin ich jetzt eher aufgewachsen, als wo ich wirklich noch klein war. Irgendwie habe ich die Comics gelesen und auch gesehen, weißt du, wirklich die alten, mit den blauen Spandex da, obwohl das haben sie glaube ich in den Filmen zwar.
Aber für mich jetzt irgendwie einfach dreimal die neu verfilmt gegeben mit einfach jeweils wieder 4 verschiedenen Schauspielern. Also
ja.
Einfach...
Ja,
genau, das ist die exakt gleiche Story. Das ist wirklich lustig.
Mit immer anderen Schauspieler.
Ich habe auch gefunden, er hat noch schön ausgesehen und der Luca kann dann sagen, was denn so. Aber wirklich, ich habe zuerst gedacht, gesehen, und geil aus. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist wieder so ein AI-Trailer, wo ja wirklich fängst so echt ausgesehen, wo es wirklich einfach gefunden haben, Fantastic Four mit Pedro Pascal und so. Und das kommt dabei raus. Und nein, aber es war ein echter gewesen.
Es ist, weißt du, warum du es bei dich so als AI überkommst, was man mir vorstellen kann, ist, dass der Trailer oder die Vision von dem Film, wo es präsentiert wurde, ist, unheimlich comic-akkurat ist. Und zwar wirklich so derart comic-akkurat, dass es schon fast wieder, es kann nur fake sein. Also ich könnte das nicht ernst meinen. Es ist so derart, weil eben Kostüm, das Design, 60er-Jahr-Feeling. The Fantastic Four ist in den 60er-Jahren ja rausgekommen. Ist, das Ding war, das Marvel gross gemacht hat. Das war ihr grosser Durchbruch in der Comic-Welt. Wieso? Weil die Fantastic Four, sie sind quasi wie anders als jetzt zum Beispiel Superman oder The Batman. Sie sind keine Helden mit einem strikten Ehrenkodex, sondern sie sind ein bisschen so eine dysfunktionale Familie.
Zum Glück hast du jetzt diese Superhelden genau zum Vergleich.
Ja, genau. Also das ist, weil Marvel ist ja dort noch nicht gross gewesen. Ja, das meine ich. Oder Marvel ist ja wie so, ist no one gewesen. Und das ist DC, oder, mit Superman und also es hat eben mit Batman, mit strikten Ehrenkodex. Die Leute schauen auf zum Superman. Es ist so ein... Helden sind so unantastbar und halt wirklich so das Ideal, das man verfolgt. Und der Fantastic Four ist einfach so eine dysfunktionale Familie, wo streitet, wo sich gegenseitig anzündet, wo alles... Mann, Frau, okay, und dann irgendwie der Bruder und der beste Kollege. Also es ist wie so komisch zusammengewürfelt. Aber sie finden immer wieder zusammen und bekämpfen das Böse und wirken dadurch einfach viel näher an uns Menschen oder viel nahbarer. Und das ist dann auch ein bisschen so die Marvel-Formel geworden, dass man eigentlich Figuren nimmt, wo eben ein Spider-Man, der dann in den 70er-Jahren gekommen ist, oder die X-Men in den 80er-Jahren. Also Figuren, die eher zufällig Superheldinnen und Superhelden werden, die halt ihre eigenen weltlichen Probleme und Sorgen haben und irgendwo dazwischen noch zufällig auch noch Superheldinnen und Superhelden sind. Und das ist so die Marvel-Formel, die mit der Fantastic Four etabliert wurde und seitdem immer und immer und immer und immer wieder kopiert wurde. Also eigentlich alles, was Marvel macht, ist dank der Fantastic Four. Vom Stan Lee und Jack Kirby damals ist so richtig so Blaupause für all das gewesen. Und Verfilmungen, die man seitdem gesehen hat, 2005, ist glaube ich die erste gewesen, die Clestrimania-Dings. 2015 hat es dann von Josh Trank nochmal so eine unglaublich düstere Version gegeben, wo alles mit Füßen tritt, was eigentlich Fantastic Four
ist. Also düster, das ist einfach wortwörtlich einfach dunkel gewesen. Die ganze Zeit. Das ist wirklich, als ob die Helligkeit abgestellt wurde. Das ist so komisch gewesen.
Total, total. Das ist irgendwie halt 2015, gell, ist so die Zeit auch von Christopher Nolan, Batman und so, wo plötzlich alle Superhelden auf düster und realistisch gemacht haben, weil er mit Batman das Konzept gemacht hat und es wunderbar funktioniert hat. Aber plötzlich haben sie es für etwas Schrilles und Helles und Grelles wie Fantastic Four hat man es auch wollen machen. Es ist immer wieder der Versuch, irgendwie die Familie wieder relevant zu machen, aber eigentlich sind mittlerweile eben... Spider-Man ist gross, X-Men und dann natürlich mit den Avengers und so. Sie sind einfach die Fantastic Four, sind wirklich in den Hintergrund geraten. Und ich finde das einfach geil, an dem Trailer, der zeigt das wieder die Version von den Comics, wirklich die 60er-Jahre-Retro-Futuristik, wo mich geil, irgendwo durch an Fallout erinnert, aber halt einfach nicht gone wrong, also nicht so Fallout wie und eine Dystopie, sondern so alles ist einfach lässig und modern und es hat Roboter drin, aber es ist überall ein bisschen so 60er Jahre schick und also ich finde das total geil. Und du siehst die Kostüme wirklich eins zu eins aus den Comics. Es sieht eigentlich unfassbar lächerlich aus, aber in dem 60er Jahre Retro-Futuristik-Look passt es perfekt. Und der, der mich wirklich völlig übergehalten hat, ist The Thing, also das Ding, die Figur, der Stein. Wo halt der Stein ja, ist. Ja. Hey, eins zu eins aus den Comics.
Ja, ja, hat auch die spezielle Kopfform, die ich in den Comics immer sehr irritierend gefunden habe.
Ja,
ich finde es auch jetzt irritierend, aber ich finde es cool, dass sie es genau gleich gemacht haben.
Ich habe mir das Gefühl gehabt, das Design kannst du wirklich nicht eins zu eins aus den Comics übernehmen. Das ist das Einzige, was die Verfilmungen versucht gemacht, also richtig haben wollen machen, dass das irgendwie realistisch aussieht. Das kannst du nicht, das sieht lächerlich aus. Und jetzt habe ich den Trailer, sie haben es eins zu eins übernommen und ich liebe es. Ich liebe es verdammt. Der Schauspieler, der ihn spielt, ich weiss jetzt gerade seinen Namen nicht auswendig, aber der macht zum Beispiel auch bei The Bear mit. Oh. Und im Trailer die Szene, wo er die Soße schmeckt und so.
Er ist der Oscar bekommen, ja stimmt.
Das ja, genau.
Hat zuerst gemeint, er ist der, ja logisch, ja genau, er, der auch bei Andor hat er auch mal gespielt. Ja.
Genau,
ja, super, ja klar, ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ist super, ja.
Ich habe es einfach hure geil gefunden. Im Trailer siehst du zwar The Thing, wie er Soße schmeckt, aber ich habe die ganze Zeit die Stimme vom Cousin gehört, wie er...
So geil.
Cousin. So geil. Ja. Ich bin hure gehypt, der Film kommt am 25. Juli ins Kino.
Erst im Sommer. Ich habe noch gedacht, wo du gesagt hast, es ist der dritte von diesem Jahr, dass es ein bisschen länger geht.
Ja, wir haben Thunderbolts zuerst. Und jetzt nächste Woche kommt ja, oder übernächste Woche kommt Captain America, Brave New World.
Nein, ich habe übrigens, warum er mich an AI erinnert hat, ist einfach, weil er genau die gleiche Story-Ding hatte, weißt, wie die alte. Das ist halt ihre Origin-Story. Aber die ist halt, ich habe die schon so oft mal gelesen und gesehen. Darum habe ich die gefunden, jetzt erzählst du euch verdächtig genau das gleiche wieder. Aber das
einfach
ist
mit anderen Gesichtern wieder.
Und ja,
okay. Dann kannst du bei AI ja gut einfach andere Gesichter drüber klatschen.
Ey, und also was es sicher nicht soll sein, ist eine Origin-Story. Weil in diesem Universum
sind sie schon... Meinst du, es ist nur kurz?
Ja, aber oder es wird vielleicht in Rückblenden erzählt irgendwie so. Aber sie sind schon etabliert. Es geht nicht wieder darum, wie kommen sie zu ihren Kräften, sondern das ist schon etabliert.
Im Trailer hat er es eben gesagt, darum habe ich dann nicht gewusst, kommt das vor. Weil er sagt ja da und dann ist das passiert, mit sind wir so und so geworden. Darum habe ich gedacht, jetzt kommt die Geschichte nochmal. Okay.
Ah, dann spielt Schotz mit drin. Da macht es eigentlich noch ein bisschen
arg. Also komm.
Ja.
Gut. Bin ich. Da schaue ich mir sicher auch. Mal schauen, ob es ein Kino wie heisst. Aber der, wo ich eher ins Kino schaue, ich muss einfach. Ich wollte den Dino-Count wissen, bevor ich gehe, ist Jurassic World Rebirth. Für verdammte Insekten gehe ich nämlich nicht rein.
Ja, fuck, Heuschreckenplage. Wie kann man einen Film über eine Heuschreckenplage machen und Jurassic World Dominion dem als Titel? Also wirklich, du hast einen Film, der Jurassic World Dominion heisst und du machst einen Film über Heuschreckenplage. Das geht mir nicht in den Kopf rein. Ich drehe durch, wenn ich das nur schon wieder daran denke. Ich bin so hässig gewesen, während dem Film schauen. Also die sind wirklich ein Rand und Titz. Also wirklich, Jurassic World wird uns seit dem zweiten Teil, eigentlich schon ganz Prinzip von Jurassic World, hey, was passiert, wenn die Dinos in die echte Welt ausbrechen? Das ist am Schluss vom ersten Teil angeteased worden, von der Jurassic World Trilogie. Im zweiten Teil ist uns angeteased worden. Und im dritten Teil ist uns eigentlich irgendwie auch nur angeteased worden. Also sie haben drei Filme, haben es nicht geschafft, das irgendwie anzubringen. Und ich finde es hure schade, weil eigentlich habe ich hure Bock auf die Story. Was passiert, wenn Dinosaurier wirklich in unserer realen Welt mit unserem Öko und allem System zusammenkommen. Jurassic World Rebirth, der Trailer, ist wieder irgendwie so, vergessen wir es. Wir haben es dreimal probiert, das hat nicht geklappt. Der Spielberg hat es damals bei The Last World auch probiert, hat es irgendwie nicht geklappt. Machen wir wieder das, was wir können. Wir gehen wieder zurück auf eine Insel und wir tun wieder einfach Menschen isoliert auf einer Insel mit diesen Dinosauriern zusammen. Und das ist wieder einfach der Juice von unserem Film. Ja.
Wir haben wieder eine Insel gefunden, wo immer noch Dinos leben, wo wir auch irgendwo vorher diese Sachen entwickelt haben. Es hat so viele Inseln. Und,
Gell? Die Inseln, Geheiminseln vom ursprünglichen Jurassic Park, wo man Dinos entwickelt und erforscht hat. Das hat es auch schon gegeben. Ich weiß nicht mal, ob das irgendwie ein Retro-Bruch ist, ein Redcon ist oder so. Es hat die Inseln ja auch schon gegeben. Die Geheiminseln, wo in Wirklichkeit, und ich glaube sogar zweimal, The Lost World und ich glaube der dritte, Jurassic Park 3, ist auch eine andere Insel gewesen. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher, aber irgendwie ist immer das. Es ist immer diese Story. Ich sage mal, vom, was mich an dem Trailer oder was mich an dem Film hoffnungsvoll macht, ist der Regisseur, der Gareth Edwards. Der hat Rogue One gemacht oder The Creator letzte. Oh. Ich finde ihn vor allem visuell ein wahnsinnig spannender Regisseur.
Also Rogue One ist eben mein Lieblings-Star Wars-Film, so von der Machart. Der ist so fantastisch, oder? In sich perfekt.
Absolut, absolut. Ich bin voll deiner Meinung. Und der hat wirklich so, also der hat ein wahnsinniges Auge. Ich liebe dem seine visuelle Art und auf das freue ich mich mega als Drehbuchautor kehrt, wie heißt er, der David Koepp zurück. Der hat auch schon den ersten Jurassic Park-Film geschrieben, zusammen mit Michael Crichton, der ja der Autor vom Originalroman Jurassic Park ist. Das sind zwei gute Zutaten. Dazu viele gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Also eben Scarlett Johansson kommt, der eine, wo ich jetzt den Namen nicht weiss, aber bei Bridgerton mitmacht oder Wicked letzte. Ja, es hat gute Zutaten. Es hat gute Zutaten und vielleicht ist auch die Rückkehr zum alten Prinzip, das schon 100-mal funktioniert hat, auch gar keine schlechte Idee. Ich bin gespannt. Also der Film spielt 5 Jahre nach dem letzten Film und soll ein bisschen ein Soft-Reboot sein. Es ist eigentlich eine Fortsetzung, aber ich glaube, sie werden nicht allzu viel. Der Maharsha Ali macht sogar auch noch mit in dem Neuen. Also es hat gute Gründe, um optimistisch zu sein, aber es ist sicher wieder auch ein bisschen, wir machen einfach mal das, abwarten, was wir schon können.
Weil ich habe nicht extrem viele Hoffnungen, weil einfach die Formel ist schon ein bisschen ausgelutscht. Darum, ich habe einfach Lust, ich schaue einfach gerne grosse Monster und Dinos sind lustig. Das ist bei uns jetzt mit dem Sohn Söse immer noch ein grösseres Thema als früher. Dinos überall, darum ist das echt schon lustig. Aber wirklich, der könnte genau wieder ein Mist werden, aber ich finde auch, er riecht jetzt, geht in die richtig Trash, habe ich das Gefühl.
Genau.
Dinos mit komischen Peitscherschwänzen.
Und wer kommt der?
Der kommt, was ist das, 5. Juli, wenn ich es richtig
im Kopf habe. Ja.
2. Juli, sorry.
Ich verstehe nicht, warum machen wir das im Sommer? Dort schaut man doch keinen Film.
Summer Blockbuster.
Hey, früher war es auch, weil dort ist klimatisiert war und so. Und dann ist es einfach in einem Kino auch populär gewesen. Das Gefühl habe ich mal gelesen. Aber das habe ich mich aber schon gefragt, weil...
man hat einfach so gedanklich nicht gleich Lust, habe ich das Gefühl, um sich irgendwo in so einen
Kinosaal zu quetschen. Wenn es wirklich heiß ist.
Yeah.
Ja, aber im Kino ist es aber auch heiß, finde ich. Darum, ja, mal schauen. Also komm, wir gehen doch noch eins weiter, und wo wir jetzt schon schauen können und nicht muss bis im Juli warten.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Mrs. Davis, eine Serie, die ich schon ewig mal schauen wollte, weil mir die eben auch empfohlen worden ist, wo vor, ich glaube, 2023 ist sie gelaufen. Gibt nur eine Staffel, aber wirklich absolut sehenswert. Sehr schwierig zu beschreiben, habe ich das Gefühl. Sie fängt an im Jahr 1200 oder irgendwie so mit irgendwelchen Nonnen, die gegen Tempelritter kämpfen oder umgekehrt, und es gibt ein riesiges Gemetzel, aber nachher spielt sie in der heutigen Zeit. Wirklich ganz weird, am Anfang weisst du nicht so recht, was ist das für eine Tonalität. Im Grunde geht es darum, dass ein Nonne versucht, den Heiligen Gral zu finden für ein AI, weil alle Leute dort haben so Earbuds und über das haben sie ein AI im Ohr. Und sie sucht den Heiligen Gral für die AI und als Gegenleistung kann sie sich etwas wünschen. Und sie findet eben die AI scheiße, weil sie die beschuldigt, dass sie ihren Vater auf dem Gewissen hat. Und wird dann von ihr verlangen, dass sie sich abschaltet. Und die AI willigt ein. Und dann geht's.
Kann sie nicht einfach den Bart aus dem Ohr nehmen?
Sie hat gar keinen.
Aha.
Sie hat aber keine AI. Sie tut immer, wenn sie mit der AI reden will, dann fragt sie die Leute, ob sie Proxy machen für sie. Und dann tun die Leute so sagen, ja, Moment, ich rede mit ihr. Und die AI heisst dann übrigens Mrs. Davis.
Ach.
Und dann reden die Leute für die Mrs. Davis mit ihr. Du hörst Mrs. Davis gar nie, oder? Die AI.
Mhm.
Und alle auf der Welt haben die, weil die halt irgendwie alle Hungersnöte und so offenbar abgeschafft hat. Und die Leute benutzen das alle und helfen einander, weil sie eben auch alle wollen die Wings. Was ist so wie bei der Netflix-Serie, die düstere?
Black Mirror.
Black Mirror. Dort hat sich auch so eine Facebook-mäßige AI-Folge, wo alle sich bewertet. Ist ja vermutlich ein bisschen ähnlich, oder? Die Leute wollen halt wirklich Wings, wo dann du kannst dann durch dein Handy schauen und du siehst dann bei den Leuten so goldige Wings, oder? So Flügel hinten. Mhm. Und das wollen die Leute, das ist halt, oder du brauchst Fame, Fame and Glory. Und die Nonne ist gleichzeitig eine ehemalige Magierin, die mit ihrer Familie haben sie so Magietricks aufgeführt. Und, also so Scams natürlich. Und sie war als Kind, die dann immer irgendwie aufgestreckt hat, ja, ich möchte gerne mitmachen. Sie wird gespielt von der Sister Simone und wird gespielt von der Betty Gilpin. Ich kenne sie aus Glow, aber ich habe sie wirklich am Anfang überhaupt nicht erkannt, weil in Glow hat sie so eine 80er-Jahre-Föhn-Frisur und da hat sie halt so ganz glatte Haare. Und der Jake McDormand, der spielt ihren Ex und ist der Chef von der Rebellion, wo halt gegen die AI kämpft und sie sind so eine geile Truppe. Ein Teil von seiner Truppe ist auch noch der Chris Diamantopoulos, ich glaube so heißt er, der JQ. Und jetzt habe ich es nicht mehr nachgeschaut, aber ich glaube, es ist der gleiche aus dem Silicon Valley, wo so ein Milliardär spielt, der so einen Extravaganten. Und er ist auch wieder so der Typ. Weißt du, alle dort, sie sind so ein Bro-Club, die Rebellion. Weißt du, alles so, oh, so Buddies, Gott. Oder meistens oben ohne. Vor allem er, der JQ, er ist meistens oben ohne in der Szene. Und immer wenn er telefoniert, verbricht er jedes Handy nachher, weißt du, weil das
sind einfach so.
Die Serie ist so eigentlich recht lustig, manchmal aber auch emotional. Aber einfach immer crazy, überraschend und abwechslungsreich. Ich habe es mit der Frau geschaut auch und ich habe es schon ewig schauen. Und sie hat wirklich nach einer Folge auch so, weißt du, dann steht sie so am Türrahmen, ich konnte echt aufgehen. Und dann so, ha, so gut, abgehockt und wirklich nachher haben wir die ganze zusammen geschaut. Und so lustige Serie. Genau, weil sie sind einfach nachher auf dem Abenteuer, oder die Nonne, weißt du, auch immer meistens in ihrem Nonnen-Outfit, so ein blaues Nonnen-Outfit hat sie, oder? Und dann gehen sie halt wirklich so quer, sie sind mal im Vatikan, weil es gibt dann eben noch den geheimen Templerorden, wo der Graal auch beschützt und aus irgendwelchen Gründen einen nur aufwendigen Werbespot für den dreht. Es ist absolut abstrus, die Story. Und den Jesus gibt es auch. und weil sie als Nonne kann, durch irgendwelche Gründe auch immer, kann sie amigs wie in gewissen Momenten landet sie wie so in einer, ich weiß nicht, Parallelwelt, halt dort, wo der Jesus ist. Und der Jesus schafft in so einer Falafelbar. Und dann geht sie dann amigs besuchen und hat dann noch irgendeine Tür, wo offenbar Gott, oder es wird so andeutet, dass hinter einer Tür ist Gott. Also der, und dann, wenn sie dann amigs wieder sagt, Gott verdammt, dann donnert es. Es ist wirklich... Hey, nein, es ist so lustig. In der wirklich die eine Szene eben mit dem JQ, eben so der muskulöse, halbnackte
Handyzerbrecher.
Genau. Sind so auf irgendeiner geheimen Mission, springen aus dem Flugzeug und er ist Australier, glaube ich. Und bevor er rausspringt, ruft er noch am anderen «Mamite me!» Und der andere gibt ihm so einen Löffel von dem «Mamite», weißt du, dem grusigen, braunen, ekligen Zeugs.
Ey, nein, so absurd.
Nein, wirklich, es ist... du kannst dir wirklich nicht vorstellen, wo die Story hinführt und was alles wird passieren, aber ich finde es extrem unterhaltsam, wirklich. Definitiv eine Serie wie keine andere, finde ich.
Also, wie viele Folgen gibt es denn, wenn du sagst, eine Staffel?
Acht Folgen. Knapp eine Stunde.
Ja. Und okay. Sie ist abgeschlossen, also ist es eine Miniserie. Okay.
Genau, ja, ist wirklich abgeschlossen, hat auch einen guten Schluss und sie spielen gut, also ist wirklich... Hure gut. Und ich finde mir, ich habe mal eben in einem anderen Podcast mal davon gehört, aber sonst irgendwie nie, oder? Also, und sie läuft, offiziell läuft sie auf Peacock, bei uns kommst du, glaube ich, auf Prime über oder kannst du auch mieten oder kaufen. Bei Google Play hat es mir angezeigt in der Watch Now.
Ah ja, die haben auch mal auf, dass du kaufen nicht.
Ich schaue mal ganz schnell, ob ich das herausfinden kann auf justwatch.com.
Aber die sind jetzt Prime.
Neueste Episode, ne? Ist das ja. Prime, ne? Bin ich aber da ja. Aha, Moment, ich bin da auf dem...
Genau, aber eben sonst genau, kann man sie einfach schmieden, wie sie halt und so. Und weil eben Peacock...
Ja, Prime soll es gehen eigentlich, ja.
Nur über das... Peacock gibt es nicht offiziell in der Schweiz, oder?
Nein.
Sagt man nicht.
Eben, gell, musst du über das VPN, müsstest du das dir buchen. Also, genau, Mrs. Davis wirklich, kann ich sehr empfehlen. Der Luca kann schon mal anschauen, aber wir hüpfen sonst schon mal eins weiter in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der
Spielecke. Kingdom Come Deliverance 2 gibt es nicht auf Prime, gibt es auf Steam und PlayStation und Xbox. Mittelalter Open World Game mit so Fokus, ein bisschen Simulation kann man fast sagen, ein bisschen Survival. Kennt ihr den ersten Teil?
Hey, ich habe damals den Hype mitbekommen, ich bin nahe dran, es zu spielen. Habe es dann irgendwie doch nicht gespielt und jetzt bin ich auch wieder so beim zweiten Teil. Ah, soll ich nicht? Ich bin wie nicht richtig schlau daraus. Auch jetzt schon wieder, wie du es gesagt hast. Ah, es ist ein bisschen Teil Simulation, aber Teil auch nicht. Es ist Teil, ist das jetzt eine Simulation? Ist das ein RPG? Was ist das genau? Ich kann es immer noch nicht genau fassen, ob ich es will, weil ich nicht weiss, was es ist.
Also eben, im Grund ist es ein Open-World-Rollenspiel, ganz klar. Es ist halt einfach, das Erste ist durch das aufgefallen, weil es halt weil so die Authentizität gross geschrieben hat. Oder? Mhm. Es spielt ja im Jahr 1400 irgendetwas in Böhmen, oder? Das ist das heutige Tschechien. Und du spielst den Heinrich von Skalitz. Und im ersten Teil werden seine Eltern umgebracht von... Weil es gibt den König, den Wenzel, das ist eigentlich der rechtmäßige Herrscher über das Böhmen. Und sein Bruder oder Halbbruder, der Sigismund, der ist eigentlich der König von Ungarn. Und wie es halt, wir kennen ja die Ungarn hier im Podcast, der will halt sich das auch unter den Nagel reissen und dem seine Söldner sind es dann, die Heinrich seine Eltern töten. Und der Heinrich sind auf Rache und die wird ihm aber im ersten Teil noch verwehrt. Ich habe das nicht fertig gespielt übrigens. Und das Zweite geht eigentlich nicht weiter. Du bist immer noch so ein Gewöhnlicher, aber du bist der beste Kollege, slash Bodyguard, slash Knappe von einem Adligen, vom Hans. Und bist auf einer Mission, so ein Dokument zu überbringen an einen potenziellen Verbündeten vom Wenzel, weil du bist sozusagen... Du findest einfach den gut und kämpfst oder hilfst mit im Kampf gegen den Sigismund, wo eben der Wenzel mittlerweile gefangen genug hat. Der Wenzel kommt gar nicht vor. und es ist wirklich einfach eben ein Open-World-Game, oder? Also es fängt dann an mit, du reitest umeinander und wirst mal gefangen genug und es entwickelt sich wirklich ein mega spannende Geschichte mit politischen Intrigen, wo ich wirklich streckweise gar nicht so genau daraus bin, was mit wem, weil all die Titel, weil eben, es ist halt akkurat, oder? Weißt du, irgendwie der Markgraf und dort ein Graf und dort ein Fürst und weißt du, kann damals gar nicht mal auseinanderhalten und so. Und vieles passiert aber auch auf echten Personen. Kannst du damals im Kodex nachlesen, da steht einmal gerade, was haben sie sich für künstlerische Freiheiten genommen, auch bei der Geografie. Und genau, warum Authentizität und warum ich sage Simulation? Einfach weil es ist halt ein gemächliches Game, was ich wirklich mega toll finde. Wenn du halt irgendwo hier reitest, dann geht es halt ein paar Minuten. Die Welt vor allem. Das ist eigentlich das Geilste am Game ist für mich die Welt. Du gehst halt rein und du erkennst einfach auf den ersten Blick einfach eine echte Welt. Weißt du, wie wenn du bei uns irgendwo über Hügel und Landschaft gehst, spazieren. So sieht es einfach dort auch aus, oder? Weißt du, die Geografie, irgendwelche verschlungenen Wege und dann wirklich siehst du so, es hat so viele schöne Schlösser in diesem Game. Und die sind wirklich eins zu eins nachgebaut. Das ist so, ich finde das so geil. Ich glaube wirklich, wenn du so ein Mittelalter-Fäbel hast, dann ist das...
Also ach, kannst du die auch besuchen, haben, so Teils, die Schlösschen? Und
ja, du kannst natürlich überall. Du kannst alles, was du siehst, kannst hier. Das Game besteht aus zwei Regionen und die sind wirklich recht gross. Und... Was ich wirklich vor allem gut gefunden habe, es ist ein bisschen langsames Game und es ist überhaupt nicht vollpackt, oder? Es gibt nicht irgendwie 1000 Quest-Icons. Du reitest in ein Dorf und dann gehst du meistens mal in einen Spunten und dann quatschst du mit dem Wirt und der sagt dir dann, erzählt dir irgendwelche Gerüchte und von dem gibt es dann Quests. Und die sind dann schon zum Teil mit dem Ausrufezeichen so markiert. Das heißt, du musst nicht alles selber machen.
Erinnert mich ein bisschen an The Witcher, so von der Art, ja.
Genau, aber es ist wirklich, da ist mehr... Simulation ist ein übertrieben gesagt, oder? Aber weißt du, so ein Beispiel. Der Heinrich kann nicht irgendwie alles craften. Er ist ein Schmiedesohn, das heisst, er kann schmieden und dann kann er noch Alchemie. Das ist alles, was er kann. Und wenn du jetzt schmiedest, das ist wirklich geil, dann nimmst du einen Rohling aus dem Fass, dann tust du in die Glut rein, dann musst du einen Knopf drücken, damit du den Blasenbalg betätigst. Dann musst du es hin und her bewegen, damit du es gleichmäßig heiß machst. Dann tust du es über mit dem Knopfdruck, dann hämmer ist es gleich, also im Rhythmus. Wenn du den Rhythmus richtig hast, vor drauf pfeifen, dann weißt du, jetzt hast du den richtigen. So, tack, tack, tack. Und dann tust du es vor und hinter bewegen, die andere Seite und so. Oder das ist ein bisschen Prozess beim Alchemie auch. Du schläfst das Buch auf und nimmst noch ein Gewürz raus und liest im Buch, okay, zwei Hampfle von dem. Und ein Trankbrauen geht dann halt zwei Minuten oder so, oder?
Ja.
Und du kannst zum Beispiel eben auch nicht immer speichern. Du speicherst, wenn du einen Retterschnaps trinkst. Und dann musst du halt brauen. Und sonst nur Checkpoints oder wenn das Game beendet. Aber es macht's, ich finde das im Fall, ich bin auch eigentlich, ich tue immer quicksafe, wenn ich es kann. Und ich finde, Games, die dir das so ein bisschen wegnehmen, dann wird die Szene länger, wird alles ein bisschen spannender, weißt, wenn du irgendwo reinschleichst, weil das Zeug hat mega Konsequenzen, es gibt halt Ruf, oder? Wenn du bei einem einbrichst, dann leidet nachher dein Ruf und dann pöbelt sie dich nachher an. Und generell, die Welt wirkt für so Open-World-Games, finde ich, recht lebendig, oder? Die Leute laufen wirklich um, sie gehen am Abend schlafen, sie gehen dann in die Beiz, etwas trinken, sie arbeiten auf dem Feld. In dieser Zeit kannst du gut in ihr Haus hineinschleichen, besten nicht verwischen lassen. Und, ja, und wenn du einen schlechten Ruf hast, dann kommt der Büttel, der Dorfpolizist. Und dann, wenn du gute Redeskills hast, kannst du dich vielleicht rausschwätzen. Und sonst wirklich kommst du an den Pranger und dann bist du einfach irgendwie, dann gehen halt 8 Stunden vorbei, oder wie lange auch immer am Pranger hängst. Und ja, es ist einfach so ein bisschen. Und dann weißt du, du musst auch essen und trinken. Also, das sind kleine Sachen, oder? Darauf achten, dass es nicht Verdorbenes ist. Hey, wenn du mal eine Lebensmittelvergiftung hast, hey, bin ich mir als einmal verreckt. Du hast einfach keinen so einen Kräutertrank gehabt und dann wirklich habe ich einfach noch ein anderes Zeug gegessen. Irgendeinen Heiltrank habe ich gehabt. Aber es ist einfach, die Lebensmittelvergiftung hat 3 Stunden gedauert und einfach wirklich einfach langsam meine Leben runtertickt, bis ich verreckt bin. Hey, nein, wirklich, also mich hat's, ich habe über 70 Stunden gezockt. Ich könnte sicher noch gut mehr reinstecken. Ich hätte auf eine Art auch Lust gehabt. Ich habe wirklich mehr aufgehört, weil ich habe das Gefühl, ich muss etwas Neues spielen, weißt du, irgendwie. Also, es gibt so viele neue Sachen. Ich muss ja für den Job und Zeugs und Sachen. Aber ich habe es mega genossen, dass einfach eben alles ein bisschen ruhiger ist. Ich glaube, auf das muss man sich bewusst sein. Weißt du, dass es nicht so ein klassisches Fantasy-Rollenspiel, wo einfach irgendwie, weißt du, alle paar Meter irgendwie ein Schatzkiste, ein Gegner irgendetwas ist, oder? Es ist wirklich, du reitest halt ein bisschen rum und also es ist nicht ultra träge, aber im Vergleich zu einem anderen geht es schon länger, oder? Du läufst halt dort hin, schwätzest mit dem und... Aber... Es hat mich wirklich mega reingezogen, weil es einfach so eine schöne Mittelalter... Ja, eben so ein bisschen Simulation halt, oder? Weil,
die wichtige Frage bleibt jetzt noch, Luca, hat es dich überzeugt?
Ja, hey, irgendwie ja, irgendwie... Ich bin mir wie noch nicht sicher. Was mich irgendwie mega reizt, ist, es ist so eine Mittelalterwelt, die aber nicht Fantasy ist. Und das siehst du halt doch auch nicht so oft. Und es ist eine grosse Welt und eine detaillierte Welt, wo du richtig immersiv drin kannst versinken. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, ob das Tempo eben tatsächlich dann doch zu langsam ist für mich. Ich würde es wie können, kann man es irgendwie irgendwo ausprobieren, weißt du, wie so normal eine Stunde, zwei. Ich habe Angst, ich game es eine Stunde und finde es eigentlich noch cool. Aber dann schalte ich das Spiel ab und spiele es nie wieder.
Also vieles gibt es auf Steam, oder?
Auf Steam
weil kannst... Weil kannst bis, wenn du unter 2 Stunden bleibst, kannst du es innerhalb von 2 Wochen zurückgeben.
Ja. Es ist halt... Das kannst du. Und das geht auch immer, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht.
Genau, ja, voll genau.
Es ist noch schwierig einfach bei dem Game, weil es so langsam ist.
Ob es in einer Stunde überhaupt schon
einblickt. 2 Stunden noch nicht ultra weit. Und am Anfang... Ich habe auch mega oft auf den Sack bekommen, weißt, von irgendwelchen lumpigen Banditen, die irgendwie auf der Straße auf Uhren so wägen. Schon gegen 2 hatte ich den Mühe gehabt. Dort ist übrigens dann sonst der Trick gegangen, einfach aufs Ross. Und sie haben selten einen Bogen. Und dann tust du einfach aus der Distanz. Der Bogen hat dann übrigens aber kein Zielkreuz. Also da musst du wirklich einfach so nach Gefühl. Aber es funktioniert im Fall, es ist wirklich geil. Ich habe das Gefühl, du musst dich waschen, du musst deine Kleider waschen, damit du nicht so stinkst. So schleifst du rum und wache sagt, stinkt denn da so? Und ich finde es auch geil, der Simon hat noch geschrieben, er hat zuerst auf Deutsch gespielt, ist ja authentischer und hat jetzt, glaube ich, auf Tschechisch gewechselt. Ich habe auf Englisch gespielt, so haben sie es einmal vorgestellt. Und Englisch ist aber geil, weil es hat dann gleich viele, die Deutsch reden. Oder einfach so Deutsch-Englisch. Und das finde ich sehr lustig. Das macht es dann so auch so ein bisschen authentisch. Und ich finde, wenn sie so Englisch, so britisches Englisch reden, dann passt ja auch zum Mittelalter. Es passt dann nicht in die Region, aber die Sprecher sind halt wirklich gut. Drum. Kingdom Come Deliverance, eben genau. PC,
okay.
PlayStation und Xbox. Und ja, wirklich. Also ich finde es sehr cool, einfach wirklich mit der richtigen Einstellung drin, dass man jetzt da nicht eins bekommt, wo alle Minuten gerade irgendwie Action um die Ohren haut. Aber es hat coole Geschichten und also schöne Quests und einfach wirklich eine der schönsten Open Worlds, die es gibt. Jo, dann wären wir am Ende von dem Podcast und ich danke euch fürs Mitmachen und allen anderen fürs Zulassen und tschüss miteinander.
Tschüssi.
Tschüss.